So, Pippels.
Hier sind wir wieder.
Jetzt müssen wir, bevor wir anfangen, noch mal ganz kurz das Preisausschreiben vom letzten Mal angehen. Danke sagen.
Ja, wir haben nämlich einen Gewinner.
Den haben wir schon angeschrieben. Und das Krasse ist, dass sich so viele Leute bei uns gemeldet haben. Wir haben gedacht, da melden sich so 5, 6 Hanteln.
Ja, aber noch mehr.
Ist aber gar nicht so. Tut einem fast leid, weil wir mussten allen absagen, bis auf einen.
Ja.
Aber wir freuen uns. Vielen Dank für die ganze Zuschrifterei. Und wir haben uns überlegt, dass wir das wahrscheinlich auch nochmal machen, um euch allen die Möglichkeit zu geben, dass wir uns kennenlernen. Es ist nämlich jetzt am Samstag schon soweit. Derjenige, falls er jetzt zuhört, der weiß das dann schon. Und wir freuen uns drauf. Jetzt ist es aber so, Folge 51 von...
Wir, Axel MV, wir und die Musikwelt.
Ist eine spezielle Folge, weil wir nämlich heute einen Gast haben.
Richtig.
Den wir schon, glaube ich, ein Jahr lang versucht haben, immer mal wieder vor die Flinte zu kriegen.
Ja, der ist nämlich auch unterwegs, wie wir.
Ja.
Daran liegt es dann immer.
Genau. Und jetzt hat es geklappt. Wir sitzen auf Tour mit Gregor Meile in Dreieich im Bürgerhaus.
Im Büro. Vor mir ein Laptop mit Notizen.
Die waren so nett, haben uns den Büroraum gegeben. Und wer ist da? Die Folge heißt Drummer, Fotograf und Backliner Carsten Klick. Welcome, Carsten.
Ich grüße euch.
Schön, dass wir es geschafft haben.
Ja, wunderbar. Ich habe das ja schon ein bisschen verfolgt von euch und finde, ihr habt ein ganz tolles Format da gemacht und ist schon ein bisschen eine Ehre, auch da vertreten zu sein.
Quatsch. Aber wir haben mehrfach versucht, wir kennen uns ja von verschiedensten Baustellen. Also wir kennen uns, wir drei, nee, ihr kennt euch von
unabhängig voneinander, genau.
Was habt ihr gemacht zusammen, eine Gabalier-Tour?
Nee, ich habe Gabalier MTV in Wien fotografiert.
Und da hast du gespielt.
Richtig, du hast fotografiert und ich habe da gespielt. Es war kurz nach Sing My Song, wo der Andreas dabei war.
Ich glaube, ach, ganz früh, das ist 2013 Jahre her oder sowas.
Ja, aber er war 2014 dabei und das MTV Unplugged war, glaube ich, 2 Jahre später.
16, oder so. Ja, irgendwie sowas. Okay.
Kommt hin, ja.
Da habt ihr euch kennengelernt. Wir beide kennen uns von BAP, wo du... Da gibt es ja auch eine schöne Geschichte, die haben wir auch schon mal erzählt, müssen wir nachher mal in Ruhe drauf kommen. Aber da bist du, wie lange schon als Gitarrentechniker dabei?
Oh, was habe ich jetzt? 26 Jahre.
Krass.
26 Jahre.
Wow.
Aber, und deswegen haben wir das auch in den Titel reingenommen, das finde ich so spannend. Wir haben ja immer so, also nicht wir, aber viele haben immer so ein Schubladendenken. Der eine ist Gitarrist oder der ist Drummer oder der ist Backliner oder whatever. Und in deinem Fall, du bist Drummer, du bist ein Wahnsinnsfotograf und du bist aber auch für Grönemeyer pur mit Bab und all vielen anderen Acts als Backliner für Gitarre vor allen Dingen unterwegs oder auch für Drums. Ne?
Interessanterweise Drums relativ wenig. Eher Keyboards und Gitarre.
Ah ja, okay. Auch noch.
Ja, am meisten Keyboards. Am meisten eigentlich Keyboards, weil mich die MIDI-Welt auch sehr fasziniert aus dem Studio. Hm. Und deswegen eigentlich auch Playback-Engineer, also Playback-Operator live.
Ja.
Auch nochmal.
Und wie bist du einfach überhaupt in diese ganze Welt gekommen? Wie zur Musik letztendlich. Fotografie ist ja eigentlich auch Musik in deinem Fall hauptsächlich, oder?
Also von Anfang an?
Ja. Wir haben Zeit.
Habt ihr nicht noch heute eine Show?
Ja, bis dahin müssen wir durch sein.
Okay, also als erstes war, glaube ich, bei mir die Fotografie da.
Ach so.
Das fing in der Schule an, da gab es halt so einen Fotozirkel und der war aber aus meiner Erinnerung auch ein bisschen mehr als nur so ein Fotozirkel, weil das war eine echte Fotografin mit einem eigenen Studio damals. Und die war sehr engagiert und mitteilungsfreudig und hat uns wirklich das so handwerklich, die Interesse hatten und dabei geblieben sind, handwerklich in Theorie und Praxis damals vermittelt. Also ich habe noch Notizen damals aus der Zeit, wo halt viel Theorie drauf ist, die Basics der Fotografie, der Analogfotografie, muss man sagen. Und dann hat die mit uns aber auch viele Fotoexkursionen gemacht und wir haben viel fotografiert in Berlin damals. Mhm. Das, was man so halt fotografieren konnte, durfte damals.
Das war in Berlin auch, du bist in Berlin groß geworden.
Genau. Ja. in Ost-Berlin. Ja. Und man konnte, das war auch so ein Blickwinkel. Wir sind dann zum Beispiel auf den Fernsehturm hoch, was das höchste Gebäude ist, und haben von dort aus fotografiert. Und man konnte da natürlich auch ganz weit nach West-Berlin fotografieren, aus der Perspektive. Das war schon interessant damals, obwohl da die Wahrnehmung natürlich in den jungen Jahren noch nicht da war. Das ist dann irgendwann ein bisschen eingeschlafen, weil ich war dann irgendwann so, hatte man so die ersten Kassetten gehabt von Freunden, die einem so Musik darauf gespielt haben. Ich kannte das alles gar nicht. Im Nachhinein war das dann Pink Floyd, so frühe Werke, und bin dann aber bei AC/DC hängen geblieben. Die Kassette, die habe ich, glaube ich, irgendwie durchgespielt, bis gar nichts mehr ging. Und da ist so eine Affinität zur Musik entstanden. Und dann kam statt dieser Fotogeschichte, bekam ich Zugang zu einem Fanfarenzug, zu einem Spielmannzug. Und ich wusste, die Trommel faszinierte mich von Anfang an. Und das war die Gelegenheit, irgendwie Trommelstöcker in die Hand zu kriegen.
Geil.
Und dann bin ich in diesen Fanfarenzug da eingestiegen sozusagen und habe da lange mit denen gespielt. Also viele, viele Auftritte kann man nicht sagen. Das waren immer, also man ist halt rummarschiert.
Kleine Trommel im Stehen, genau,
richtig. Im Laufen.
Ja, genau.
Wow. Also das war also die Hardcore-Version. Die ersten Monate hast du nur auf den Tisch rumgeklopft, so die Basics. Und dann irgendwann durftest du eine richtige Trommel nehmen und hast dann viel trocken geübt, und dann irgendwann haben sie dich auch mit rausgeschickt und dann bist du um die Häuser gezogen da. Also hast Gigs gehabt.
Aber wie alt war das? Warst du da?
Ah, da war ich vielleicht so 12.
Ja, okay. Und hast du dann immer 11, so ein 12. Notenblatt vor dir gehabt? Auf so einem Ständer und dann abgespielt? Oder
ja, wobei die Notengeschichte, die ist eigentlich später erst richtig gekommen. Das war sehr rudimentär. Man hat eigentlich das meiste auswendig gelernt. Ja. Es waren so, glaube ich, in 20 verschiedene Märsche, die dann irgendwie abgerufen wurden. Auch mit so einem Zeichen, weil vorne der Leiter, der vorne weggegangen ist mit dem Tamburstab, der hat dann einfach nur so optische Signale gegeben.
Jetzt kommt das.
Oder was? Nee, genau, jetzt kommt der Marsch und der Marsch und so. Mhm. Und mit den Noten, das kam erst später in der Musikschule dann. Also ich war lange in dem Fanfarenzug dann, und dann war klar, ich musste irgendwas mit Schlagzeug machen. Die Fotografie war dann weg, so. Und dann habe ich irgendwann mir ein Schlagzeug gekauft und mich in irgendeinen Keller eingegraben und habe unfassbar viele Konzerte besucht. Und bei diesen Konzertbesuchen war schon klar, dass mich nicht nur das Schlagzeug interessiert, sondern auch alles, was irgendwie leuchtet, blinkt, cool aussieht. Also habe ich da schon immer auch ein Auge mit drauf, Keyboards, Gitarren, Mischpulte, Verstärker, was auch immer gehabt irgendwie.
Das ist interessant, weil du scheinst ja ziemlich offen gewesen zu sein für das, was dann später passiert ist. Also du warst jetzt nicht festgelegt auf eine Sache und hast andere Sachen so jetzt nicht irgendwie beiseite geschoben, gesagt, ich konzentriere mich jetzt nur auf die Fotografie, sondern du hast so breitbandmäßig dann schon damals... Naja,
der Fokus war damals dann eher, also auf die Musik. Man muss sagen, die Mittel waren damals in der DDR recht beschränkt mit dem Fotografieren. Mhm. Also die Verfügbarkeit von Material, das Entwickeln hat immer sehr lange gedauert, oder man hat irgendwie selber entwickelt. Ja. Und es gab natürlich auch nicht so viel tolle Fotoapparate. Es gab ein paar, die waren aber exklusiv, Spiegelreflexkameras, die waren nicht so leicht zu bekommen und auch teuer. Ja. Und das war dann sehr rudimentär teilweise, sodass da irgendwie, das ist dann ein bisschen auf der Strecke geblieben erstmal eine Zeit lang.
Mhm. Wir reden so 10 Jahre vor der Wende.
Ja.
So ungefähr, ne? Ja. Also da, wo dieser Switch für dich Fotografie, Drummer werden.
Ja. Ich hatte dann, meine erste richtige Band war 1986, 87. Und mit denen habe ich dann wirklich viel gespielt.
Mhm. Als Drummer, also.
Genau, da hat sich dann das Schlagzeug, also ich habe nie Gitarre gespielt und nie Keyboards gespielt, sondern mich hat da eher immer nur von den anderen die technische Seite interessiert. Mhm. Und das Schlagzeug war natürlich im Fokus, klar. Aber ich habe den Kollegen dann auch immer geholfen, wenn irgendwas kaputt gegangen ist und so. Ey, komm, lass mal aufschrauben, das Ding, das muss man doch irgendwie hinkriegen und so. Also diese technische Seite hat mich von Anfang an überall fasziniert. Und die Fotografie ist erst, also ich war dann kurz nochmal zurück, dann auf der Musikschule in Berlin. Da gab es nur zwei, wenn ich das richtig, es gab eine für Amateurmusiker und eine für Profimusiker. Dafür musste man, aber für als Profimusiker musste man einen Studienplatz nachweisen mit Russisch und Abitur und alles. Das war, ich war eher auf der Rock'n'Roll-Musikschule sozusagen. Ja. Und da war dann auch, hast du dann auch Theorie gehabt mit Noten und allem drum und dran. Und dann kam die Wende. Dann fiel das alles auseinander irgendwie so ein bisschen. Aber das Erste, was ich gemacht habe nach der Wende, mit dem ersten verfügbaren Geld, ich bin in den ersten Fotoladen gegangen und habe mir eine Kamera gekauft.
Welche war es?
Das war eine von Porst, irgend so ein Ding mit einem Aufzug und einem, also mit einem Motor drin und also eine Pocket-Kamera und einem eingebauten Blitz. Das musste irgendwie funktionieren auf die Schnelle.
Ah ja, so mit so Batterie und schnell und
ja, ja,
so automatische Geschichte.
Ja. Ja. Weil mir klar war, da passiert jetzt was ganz Aufregendes in der Stadt und das wollte ich unbedingt irgendwie fotografieren.
Ach cool.
Gerade, dass man Zugang zu Bereichen halt auf der Grenze bekommen hat und so. Mhm. Da trat dann die Fotografie zum, bei mir zumindest irgendwie wieder so in den Fokus so ein bisschen.
Warst du damals irgendwie inspiriert von Fotografen? Hatte ich da irgendwas, also ich kenne es nur von mir, weil ich wir haben ja eine ähnliche Interesse so an Musik und Fotografie, da, so haben wir uns ja auch kennengelernt, aber für mich ist es immer so, dass ich auch immer Bildbänder gekauft habe und Fotografen angeguckt habe und auch immer so ein bisschen das studiert habe, was für Fotografen machen. Gibt es für dich da so, so eine Art Einfluss?
Später erst, viel später. Zu der Zeit hat mich da irgendjemand...
Dich hat mehr interessiert, was zu dokumentieren, einfach...
Also ich habe mir immer die Plattencover ganz genau angeschaut.
Ah, okay.
Und habe auch immer die Liner Notes gelesen und da war auch immer interessant, wer der Fotograf ist. Und damals in der DDR gab es natürlich bestimmte Fotografen, die, die da so ein Hausrecht hatten oder viel engagiert waren, weil sie Zugang hatten oder auch eine gute Qualität geliefert haben. Aber so richtig ikonisch, so das kam erst viel später. Also da habe ich auch noch gar nicht so mit Bildbänden oder so gearbeitet. Die Fotografie, also mit anderen Fotografen, das, da habe ich immer nur auf die Plattencover geguckt.
Verstehe.
So, das hat mich interessiert.
Und hast du dann auch Bands fotografiert? Also als du dann auch Schlagzeuger warst, dann würde ja naheliegen, dass man sagt, hey Jungs, ich mache mal ein Bandfoto von euch oder von irgendjemandem.
Nee, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Wann kam das denn? Also nur für diejenigen, die... Wir reden jetzt immer so ein bisschen schwierig, weil wir über drei Professionen so reden. Aber du bist einfach ein Mörderfotograf und zwar, wie ich finde, ich kenne jetzt nur von dir die Musikgeschichten, also Live-Bilder, aber auch Covershoots, Fotoshoots, Porträtshoots. Und das ist so geil. Also ich diese Sachen, die ich jetzt natürlich immer so mitbekomme, ist auch, wir stehen auf der Bühne zusammen mit Bab, du bist auf der Seitenbühne, kümmerst dich um die Klampfen und es ist bei jedem Gig sind auch andere Fotografen da, also die von der lokalen Zeitung oder wie auch immer. Und ab und zu melden sich auch mal andere professionelle Fotografen an und wir als Künstler kriegen die Bilder auch häufig zu sehen danach. Ne?
Ja.
Und ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie irgendjemanden bashen, aber es ist in vielen Fällen so, dass man denkt, ja, okay, aber nicht, jetzt sticht jetzt nicht so positiv hervor. Und es ist selten mal so, wenn ein Fotograf kommt, der A, die Motive geil trifft und B, aber auch eine eigene Bildsprache hat und einen eigenen Look hat irgendwie. Und als ich das erste Mal von dir die Bilder gesehen habe, wohlgemerkt, warst du nicht als Fotograf ausschließlich dort, sondern du bist eigentlich auf der Bühne und musst deine Zeit so einteilen, dass du ja die Setliste verfolgen musst und die Gitarren bereiten musst. Und man kann nicht mal eben das ganze Konzert entspannt runtergehen und irgendwie hat 1000 Minuten Zeit, um da irgendwie, sondern du gehst in wenigen Momenten runter. Du kennst natürlich das Programm und weißt dann schon, was passiert da gerade auf der Bühne und das ist jetzt vielleicht ein cooler Shot. Aber es kommen dann bei dir so viele geile Bilder raus, während andere auch okay, aber das, für mich hat das immer so gepiekt. Ah, da kommt eine Mail vom Carsten, guck mal, hier sind die Bilder von gestern. Wow, das ist immer so. Und vor allen Dingen, das finde ich so geil, dass du so eine eigene Bildsprache hast oder so einen eigenen Look, der, ich würde das sofort rauserkennen. Also wenn du mir 10 verschiedene Fotografen vom gleichen Gig, wenn ich die Bilder sehe, glaube ich, könnte ich sofort sagen, das sind deine Bilder. So, ich kann es auch gar nicht genau beschreiben, warum das so ist. Unabhängig davon, ob es schwarz-weiß oder bunt ist, du machst dann manchmal beides auch, würde ich sofort erkennen. Und das finde ich total geil. Irgendwie. Das
vielen Dank, ich nehme es mal als Kompliment.
Ja, ist es.
Wie kam das mit den Bands? Das, naja, also ich bin eigentlich jemand, der so ein bisschen zurückhaltender ist. Ich gehe nicht so offensiv wie vielleicht andere drauf zu und sage, hey, hier, lass mich mal machen irgendwie oder ich habe da was oder so. Ich versuche das so ein bisschen dezenter irgendwie anzugehen. Und man will ja auch niemanden überfordern. Und das hat sich eigentlich alles irgendwie so mehr oder weniger von selbst ergeben. Da muss ich mal ein Stück zurückgehen. Also bei Bab habe ich schon immer ein bisschen mit rumgeknipst früher. Und Tina ist ja selber eine super Fotografin. Und da hatten wir auch immer einen Austausch, interessanterweise, weil sie hat mich auch anders, auch fotografisch mit wahrgenommen.
Hm. Tina ist die Frau von Wolfgang
Niedecken. Genau. Und Managerin.
Und auch eine sehr gute Fotografin. Und genau.
Hat die ganzen Cover von Wolfgang auch gemacht, viele Porträts. Und hat mich aber, hat mich bestätigt, will ich jetzt nicht sagen, aber hat mich machen lassen und hat mich auch ermutigt. Mhm. Mensch, fotografier, Mensch, mach doch. Und was hast du denn für eine Kamera und hol dir doch die und die. Und das war so, da war so ein positiver Austausch da, der, wo ich dann vielleicht mich ein bisschen mehr getraut habe. So. Mhm. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich eher, und da komme ich nochmal zurück, warum ich mir diese Knipse damals gekauft habe. Ich wollte einfach nur das dokumentieren und festhalten, was da gerade passierte. Das war einfach viel zu spannend und interessant, also für mich einfach nur dokumentieren, ohne dass ich jetzt irgendwie vielleicht einen Gedanken hatte, dass da was Größeres draus wird. Das ist später erst entstanden. Ich hatte dann in Berlin so ein paar Bands, die habe ich fotografiert. Unter anderem eine meiner Stammbands ist Rockhaus, eine ehemalige DDR-Band, die es wieder gibt, Gott sei Dank. Und das ist aber auch durch eine Freundschaft entstanden zu den Musikern, weil ich die Musiker ganz gut kenne und mit einem von den Musikern auch zusammen Musik gemacht habe, mit dem Gitarristen. Und der hatte mich angesprochen, ob ich da nicht irgendwie ein paar Fotos machen will von der Band. Und da entstanden so die ersten Bandfotos, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste so sein. Und dies ist ganz gut gelaufen und seitdem habe ich fest diese Band fotografiert immer. Weniger live, eher halt für Plattencover und für Pressefotos, so Geschichten. Und auch eine nette Anekdote. Die Band war auseinandergegangen. Es gab keine Perspektive so richtig. Der kreative Fluss war nicht mehr so da und das Zwischenmenschliche ist vielleicht auch ein bisschen eingeschlafen. Man muss ja sagen, ehemalige DDR-Musik hat es schwer stattzufinden. Seit ein paar Jahren geht es wieder. Es ist so ein Revival da, Gott sei Dank. Und wir haben das mit dem Foto gemacht und bei dieser Fotosession ist in dieser Band was ganz Eigenartiges passiert. Die haben innerhalb von 2 Stunden wieder zusammengefunden und eigentlich war nicht klar, dass wir was für eine Platte machen. Wir wollten einfach nur, also der Gitarrist hat gesagt, hey, lass uns mal da ein paar Fotos machen, keine Ahnung, ob da was draus wird. Und da ist so ein Spirit wieder entstanden, den die Band wiedergefunden hat an dem Tag. Dass die danach so motiviert waren und gesagt haben, ey, wir müssen was machen. So. Und die Bilder haben dann auch gut dazu gepasst. Und seitdem ist das immer so. Wir machen, oder die machen immer erst die Fotos und danach die Platte.
Geil.
Also das hat verschiedene Aspekte, die jetzt auch gar nicht so eine Rolle spielen. Aber aus dem Foto entsteht, zumindest bei dieser Band, eine Motivation für den nächsten Schritt.
Interessant.
Ja.
Sehr interessant.
Und ich weiß nicht, ob es so weiterbleibt, aber es hat sich jetzt so über 3 oder 4 Platten so ergeben, dass
aber
so der Weg war.
Du hast ja, also mittlerweile, du hast es eben so erklärt, so habe ich dich auch immer wahrgenommen, dass du nicht jemand bist, der sich dann reindrängt und sagt, ich mache jetzt mal Bilder, ich bin der Geilste, sondern irgendwie sprechen die Bilder für sich und so ist es vielleicht, hat sich das bei dir so entwickelt. Aber du bist ja mittlerweile auch für große Plattenfirmen und Veranstalter einfach auf der Liste und wirst angerufen, wenn jemand wirklich eine Platte, ein Shooting braucht. Das sind ja einfach totale Big Names, die du da abgelichtet hast mittlerweile schon.
Das kommt aber auch also durch persönliche Empfehlungen.
Ja.
Wenn wir jetzt über große Bands reden, bei Pur war das so, dass es ausdrücklich der Wunsch von Hartmut war. Wir waren auf Natur und ich hatte eine Idee für eine Bildserie und die Band hat sich darauf eingelassen, einfach so meiner Idee zu folgen und fand die Bilder total spannend und stark. Das waren so Porträts, ziemlich kernige Sachen, wie die Band eigentlich sonst nie ist, nie war. Einfach mal nur eine andere Perspektive. Das hatte gar keine Verwendung. Ich glaube, es gab mal ein T-Shirt davon oder so, ich bin mir nicht sicher. Aber daraus ist eine Wahrnehmung entstanden. Und ein Vertrauen, woraufhin die mich dann fest engagiert haben. Und dann bei der Plattenfirma das durchgesetzt haben, obwohl die eigentlich von der Plattenfirma
jemand anders gebucht hätten,
oder? Ja, ihren vertrauten Fotografen da hatten. Und
das ist interessant, weil ich hatte nämlich auch ein Ding, ich habe heute so ein bisschen überlegt, über was reden wir mit dir und so weiter. Ne? Und was ich interessant finde, was auch immer mich Leute fragen oder auch uns immer wieder Leute fragen, wie wird man denn eigentlich Studiomusiker? Wie wird man denn Profimusiker? Und vielleicht auch, wie wird man Fotograf im Musikbusiness? Und mir ist so ein Ding aufgefallen, das betrifft wahrscheinlich auch, so wie du es jetzt beschreibst, die Fotografie in deinem Fall, aber auch das Thema, wenn du auf der Bühne bist, das kriegen die Leute unten im Publikum ja kaum mit. Man hat immer die Bühne, die Musiker stehen auf der Bühne und links und rechts ist häufig die Sidestage, wo dann die Backliner, die Gitarrentechniker, whatever, sind. Und man könnte ja denken, ja, das sind halt die Typen, die Gitarren preparen und rausgeben. Hm. Bei BAPF ist es für mich so, du hast ja gesagt, du bist schon ewig dabei, das ist mehr, es ist weitaus mehr als nur eine Gitarre bringen, sondern das ist, du hast eine ganz persönliche Beziehung zum Wolfgang Niedecken auch. Das ist nicht nur eben rauskommen, die Gitarre ist gestimmt und hier und mal auf Mute drücken und so, sondern du bringst auch den Tee, du gibst dem Wolfgang eine Sicherheit. Das ist wirklich erstaunlich, ne? Weil wir kennen das ja alle, die Frontperson vor allen Dingen ist ja häufig unter einem totalen Druck oder unter einem Bringschuld. Man muss erstmal den Gig, man muss das Publikum, die Musiker da hinten, die supporten das, ne? Aber so die Frontrow und vor allen Dingen der Frontmann oder die Frontfrau, die haben ja, da geht im Kopf ganz viel ab und das muss ja alles funktionieren. Und mein Eindruck ist, dass das ein totales Vertrauen zwischen Wolfgang und dir herrscht. Also er vertraut auf dich eigentlich schon freundschaftlich so. Das ist also weitaus mehr als nur, ja, ich habe da so einen Typen, der bringt mir die Gitarre und das ist der Job. Sondern dass die ganze Bühne würde nicht so funktionieren, wenn du an der Position nicht wärst, wenn da jemand anders wäre. Das ist für einen Wolfgang zumindest, glaube ich, eine totale... So ein Backbone, ich kann mich darauf verlassen einfach.
Das ist bei den anderen Produktionen auch so. Deswegen auf einem gewissen Niveau, sag ich jetzt mal, sind die Künstler auch sehr darauf aus, dass die Crew immer fest ist und also der Inner Circle sozusagen da ein Vertrauen genießt. Es gibt auch bizarre Situationen, die besser nicht nach außen dringen sollten in gewissen Umständen.
Ja.
Und gleichzeitig muss der oder diejenige natürlich auch vollstes Vertrauen haben, dass alles so funktioniert, weil du kannst natürlich innerhalb einer Show nicht noch irgendwelche Entschuldigungen oder Erklärungen bringen für irgendwas, sondern das muss funktionieren, genauso wie wenn der Schlagzeuger einzieht, dann muss das Ding losfahren und der muss durchflügen da hinten.
Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagt, ich mache ein Bewerbungsschreiben, ich würde gerne und so weiter, sondern das ist alles über Kontakte und dann wird gemacht, das ist ein geiler Typ, der passt vielleicht in die Crew rein und dann über Jahre entwickeln sich dann irgendwie Beziehungen und also so nehme ich das wahr.
Also ich nehme mal das Beispiel Herbert Grönemeyer zum Beispiel ist auch wirklich sehr darauf aus, dass seine vertraute Crew im Umfeld, im engeren Umfeld hat und auch kennt. Und da bin ich jetzt auch schon echt lange mit bei. Und meine Wahrnehmung ist eigentlich, dass dort fachliche Kompetenz gar nicht mehr hinterfragt wird. Das wird vorausgesetzt.
Muss sein, ja, genau.
Da muss mindestens genauso der Charakter und die Persönlichkeit stimmen, ja. Weil du durchaus natürlich lange unterwegs bist. Da sollten dann keine miesen Charaktere dabei sein. Und du hast natürlich wirklich Zugang zu Personen und Persönlichkeiten. Das muss einfach stimmen. Da muss man auch die gleiche Sprache sprechen. Und je länger man die Leute kennt, desto mehr kann man natürlich auch vorausschauend agieren und Situationen vermeiden, die vielleicht unangenehm werden könnten. Ja, genau. Also,
das ist eigentlich interessant, weil du eigentlich bist du ja, ich sag mal, der perfekte Fotograf für die Musikszene in dem Fall, weil du ja eigentlich beide Seiten total gut kennst. Also du weißt genau, wie Musiker ticken, weil du eigentlich tagtäglich mit ihnen abhängst. Du bist jetzt kein Werbefotograf, der irgendwie aus dem Karstadt rauskommt und dann mal schnell eine Band fotografieren muss, so mal jetzt übertrieben gesagt, sondern du bist jemand, der in diesem Milieu die ganze Zeit lebt und mit den Leuten spricht und kommuniziert. Du weißt genau, wie die fühlen. Du weißt genau, was die stören könnte wahrscheinlich. Du verstehst den Rhythmus und kannst eigentlich als Fotograf dich total, wahrscheinlich total, also erstens unsichtbar bewegen wahrscheinlich in diesem Milieu. Ich denke mal, du kannst wahrscheinlich dann das schaffen, dass du gar nicht auffällst oder jemanden störst, weil du genau weißt, wann du störst.
Das ist der Optimalfall, dass man eigentlich unsichtbar ist.
Ja. Na, denke ich doch. Und dann ist es dann auch so, dass du einfach auch weißt, wie so eine Band, wie der Rhythmus von so einer Band ist. Du weißt genau, okay, jetzt passt vielleicht nicht so gut, wenn da ein Fotograf rumrennt, weil du weißt, jetzt sind sie gerade kurz davor auf die Bühne zu gehen und konzentrieren sich. Da würde ich jetzt niemandem ein Foto irgendwie ins Gesicht halten oder sowas. Also du wüsstest relativ genau, wann du diskret sein musst und wann du jetzt mal rausgehen kannst. So, denkst du, dass das ein Vorteil ist für dich?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In jeglicher Hinsicht. Also das ist, deswegen passen die drei Bereiche eigentlich auch ganz gut zusammen. Als Musiker verstehe ich einen Techniker, dass man nicht Ansprüche stellen kann innerhalb einer Sekunde, die vielleicht in diesem Moment nicht lösbar sind, sondern halt ein bisschen länger brauchen. Also Erwartungen, die man dann hat. Ich verstehe als Techniker, Backliner, den Musiker natürlich absolut, weil manche Sachen werden als Befindlichkeiten wahrgenommen oder als Allüren oder sonst was. Aber es gibt Dinge, die sind halt wirklich essentiell nötig. Ja. Ob jemand anders das so sieht, ist dann eher zweitrangig. Ja. Und deswegen verstehe ich diese. Und als Fotograf verstehe ich natürlich alles, was auf der Bühne und drumherum ist. Und ich habe Zugang zu den meisten Leuten in der Crew, weil ich die natürlich auch lange kenne. Das erleichtert auch viel, wenn du nicht als Störfaktor wahrgenommen wirst und du dich überall frei bewegen kannst, weil du die Leute einfach alle kennst. Ja. Also insofern, das ist halt so ein Dreieck, ein Variables, was sich immer mal wieder verschiebt. Also die drei Faktoren beeinflussen sich halt gegenseitig oder helfen sich gegenseitig.
Super spannend, weil ich erinnere mich nur, denk gerade so zurück an die Zeit, wo ich dich kennengelernt habe mit Andreas und wir gerade, ich glaube in Wien, es war glaube ich dieses riesengroße Theater. Weißt du noch, wo wir da waren, wie das hieß? Das war glaube ich irgend so eine Art.
Ich weiß noch, wie es aussah.
Mitten in Wien. Ja. Egal, es tut auch gar nichts zur Sache, aber ich weiß noch, dass wir da musikalisch sehr beschäftigt waren und dann hattest du so eine Porträt-Ecke aufgebaut, wo wir so ein paar Porträts gemacht haben.
Ja. Habe ich von dir eins gemacht?
Ich glaube, aber ich kann mich nicht mehr so erinnern. Ich weiß nur, dass wir da mal so standen und du hattest so einen Bulb, so einen Blitz, glaube ich,
einen
runden.
Und einen Background, schwarzen,
Und hattest dann da ein paar Leute fotografiert. Ich glaube, wir waren alle mal kurz vor deinem Blitz gestanden.
Also ich weiß,
lange her.
Wen habe ich denn fotografiert? Max Giesinger wollte ich. Den hatte ich nicht. Der war zu beschäftigt. Gregor hatte ich, glaube ich. Xavier hatte ich. Da waren einige Leute.
Die waren alle als Gäste für das
Unplugged.
Genau.
Waren die alle als Gäste mit dabei? Bei MTV Unplugged muss man immer Gäste haben, ja.
Die waren ja genau alle da. Und dann hattest du aber gleichzeitig auch den Job, die musikalische, das drumherum zu fotografieren. Also du hast, während wir gespielt haben, hast du von allen Winkeln mal draufgehalten und so und das Plattencover sozusagen ein bisschen abgebildet dann mit deinen Bildern. Ne? Ja. Sehr schöne Fotos übrigens, wer die Platte mal checkt, Andreas Cavalier, MTV Unplugged. Da hat Carsten alles fotografiert und wir haben Musik gemacht. Es war damals
sehr
noch die
gut.
Zeit. Ja, es war eine schöne Session, weil der Andreas hatte sich damals gedacht, ich frage mal, die singen mal eine Songband und mische die mit meiner eigenen Band und hat dadurch so eine
ja, plus Orchester noch.
Und das Orchester noch, genau. Und hat uns sozusagen zusammen alle in einen Raum gesperrt und dann haben wir da MTV Unplugged gemacht. Das war eigentlich eine sehr schöne Sache. Und danach hatten wir nie mehr was mit ihm zu tun. Wir hatten noch die Live-Tour und dann haben wir uns nicht mehr... hatten wir nichts mehr miteinander zu tun, weil der Andreas hat ja eine tolle Band. Aber das war witzig. Und dann haben wir uns in diesem Aufzug da getroffen und dann habe ich gefragt so, ach cool, hast du eine Leica? Weil ich war damals total auf dem, ich wollte immer eine Leica. Ich habe eine Leica CL, so eine ganz günstige Messsuche und war so in dem analogen Messsucher in dieser Welt schon drin. Das ist, ne, so, also. Und dann haben wir so kurz so einen Nerd-Moment gehabt im Aufzug und dann hast du mir gesagt, ja, du hast eine digitale Leica und bist total happy, Objektive, geil und so. Da habe ich entschlossen, okay, nach dem Cavalier-Dings kaufe ich mir eine Leica und habe mir wirklich, ich glaube, ein paar Wochen später eine digitale M gekauft, eine gebrauchte für, ich glaube, also die sind ja wahnsinnig teuer für jemanden, der so, ich sag mal, jetzt nicht viel damit zu tun hat, aber ich habe die gebraucht bekommen, sonst hätte ich die mir auch nicht leisten können. Und dann habe ich dann so gesagt, ja geil, noch ein gutes Objektiv und das war dann so der Auslösepunkt eigentlich dieses Gesprächs. So.
Kann man nicht viel verkehrt machen, ja?
Nee, ich war super happy, habe die auch jahrelang gehabt, habe sie jetzt aber verkauft, weil ich eine bessere Videokamera gebraucht habe, aber das Objektiv habe ich noch, das Summicron. Und habe das noch behalten, weil ich mir wahrscheinlich doch irgendwann noch mal eine kaufen möchte. Wenn die Kohle stimmt. Muss ich aber erstmal wieder einen guten
Job. Ja, das ist bei der M natürlich, die Objektive, die gehen ja in eine Historie zurück und funktionieren halt immer noch. Das Bayonett ist immer noch das Gleiche. Ne? Ja.
Aber wenn man dich jetzt fragt, in welcher Reihenfolge würdest du denn diese drei Jobs nennen? Also was ist bei dir prioritär? Verschiebt sich das? Ist es mal eine Woche hast du als Drummer zu tun und eine Woche drauf als Fotograf? Oder willst du das für dich überhaupt beantworten? Oder?
Ja, ja. Ich kann es selber schlecht steuern. Die Dinge ergeben sich halt.
Genau.
So wie die Anfragen halt reinkommen.
Ja.
Nehmen wir mal, dieses Jahr hat mit der Aufnahme einer Platte begonnen für ein Projekt, wo ich jetzt Ende des Jahres, also ich habe es angefangen, eine Platte zu spielen, mit der ich jetzt Ende des Jahres auf Tour gehe. Das heißt Toni Kral und die Kings vom Prenzlauer Berg. Das ist der ehemalige City-Sänger. Mhm. City gibt es ja nicht mehr.
Absoluter Big Name
in
Ostdeutschland.
Aber man muss sagen, ikonischer Typ, der auch als Charakterkopf damals mit in der Künstlerszene führend war für das, was zum Mauerfall geführt hat, ganz, ganz klar. Der hat da auch an vorderster Front gestanden und gut argumentiert. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem mal auf der Bühne stehen werde. Mhm. Und da hat es ja angefangen mit der Produktion für die Platte. Da habe ich die ganze Platte gespielt. Und danach kam direkt ein Fotoprojekt für eine Pianofirma namens Steinway, für die ich seit ein paar Jahren jetzt regelmäßig so exklusive Projekte fotografiere. Wenn die so einen Special-Flügel haben, den sie irgendwie nochmal extra bewerben.
Machst du dann ein Bild nur von dem Flügel oder sitzt dann auch jemand dran oder ist das so eher, wie versteht man das?
Das ist rein das Objekt, also der Flügel. Das ist nämlich auch mal irgendwie eine ganz andere Situation, weil man hat ein bisschen mehr Zeit und man muss nicht fragen oder auf Befindlichkeiten Rücksicht nehmen, sondern man ist rein mit dem Objekt beschäftigt.
Der Flügel hat keine
Gefühle. Und du beleuchtest den dann so, wie du denkst, dass es gut aussieht. Ja.
Hast du den Sunburst auch fotografiert? Sind das deine Bilder?
Damit fing es an, genau.
Ja. Okay.
Was ist das?
Steinway hat einen Sunburst-Flügel rausgebracht.
Ach, okay.
Für die Nicht-Musiker unter uns, Sunburst ist quasi ein Farbverlauf, den man kennt von Fender-Gitarren, von Gibson-Gitarren, wo quasi so Sonnen ausgebrannt heißt es ja eigentlich auf Deutsch. Ne?
Also wenn ein Farbverlauf.
Also ein Farbverlauf, der von einem dunkelbraun Schwarz in einen Orange-Gelb übergeht.
Ja, klassisch gibt es das Dreiton-Sunburst, genau, und das Zweiton-Sunburst.
Genau. Ne? Und Steinway oder überhaupt Flügel, wenn man jetzt Leute fragt, wie sieht ein Flügel aus, der ist eigentlich immer schwarz, ne?
Ja.
In den meisten Fällen. Manchmal gibt es weiß oder Plexiglasflügel oder whatever. Ja. Aber es ist sehr untypisch, dass jetzt Steinway sich überlegt, wir machen einen Sunburst-Flügel, der nämlich genauso aussieht wie eine E-Gitarre oder wie eine Akustikgitarre.
Das habe ich ja noch nie gesehen.
Ja, ja.
Oder aber wie, sag mal, wie, aber hast du den mal gesehen?
Ja, ja, ich habe den gesehen.
Das heißt, von außen, wenn man oben drauf guckt, von außen schwarz, nach innen verlaufend,
mhm, ja, genau,
ins Gelbe.
Genau, genau.
Ach, witzig.
Sieht total interessant aus und hat auch so ein, es ist nicht auch so ein geriegeltes, mein Stuhl knarzt, geil. Ja. So ein geriegeltes Holz irgendwie. So
ein von bisschen. Der Maserung siehst du da eigentlich relativ wenig, glaube ich, in meiner Erinnerung, weil halt der Lack im Vordergrund steht, also der Farbverlauf.
Aber crazy einfach, also ungewöhnlich. Und glaube ich, die Idee war so ein bisschen diese Pop-Rock-Welt damit auch abzubilden. Ja. Ich weiß nicht, ob es nur der Look ist oder ob es auch ein Sound ist.
Ist nur der Look.
Okay.
Da greifen im Übrigen auch wieder die verschiedenen Bereiche bei mir ineinander, weil der Kontakt kam über Wolfgang Niedecken und Michael Nass, den Keyboarder von Bab, die dieses Sunburst-Projekt betreut haben. Und die Idee kam, glaube ich, auch von Micha sogar mit dem Sunburst. Ja. Und da gab es, und Micha hatte mich vorgeschlagen als Fotograf, weil da gab es eine Präsentation in Abbey Road Studios in London.
Genau.
Und die hatten aber jemand anders da irgendwie schon engagiert, waren aber am Ende mit den Bildern nicht zufrieden, sodass die dann gesagt haben, die machen nochmal eine neue, richtige Fotosession in Hamburg und haben mich dafür dann da engagiert. Und das hat gut funktioniert und seitdem ist da auch ein Vertrauen entstanden, eine gute Zusammenarbeit, sodass die mich regelmäßig für tolle, spannende Sachen anrufen. Um auf deine Frage zurückzukommen, bis jetzt immer ohne Personen.
Mhm.
Einmal gab es die Vorstellung und den Wunsch, nein, stimmt gar nicht, doch, ich habe es einmal gemacht, mit einem holländischen Pianisten namens Joep Beving.
Okay.
Sehr interessanter, introvertierter Typ, sieht ein bisschen aus wie Rasputin. War auf jeden Fall fotografisch total spannend. Mit dem habe ich dann auch noch ein paar Porträts gemacht.
Und der saß dann an dem Flügel, dann während du...
Ja, nee, es war, bei ihm war es ein Klavier.
Okay.
Normalerweise sind eigentlich die Flügel immer, aber der spielt ein Upright und K132, glaube ich. Und da war es dann das Upright und er an dem Upright. Und da, das waren auch verschiedene Locations, unter anderem, wenn du dich erinnerst, Bab in der Leishalle. Da gibt es drüber nochmal eine kleine Halle.
Genau.
Dann in der Fabrik bei Steinway und dann nochmal in einem Showroom bei Steinway. Also das waren so mehrere Locations, wo wir da fotografiert haben. Und dann gab es noch ein Projekt mit Julia Wang, die auch ziemlich am Start ist. Eine asiatische Pianistin aus dem klassischen Bereich. Und personell war da nichts weiter. Das waren dann eher die Flügel wie der Äpfelharmonieflügel. Das war auch total klasse. Da haben sie für einen halben Tag die Äpfelharmonie einfach gesperrt und dann waren nur wir da drin und haben den Flügel halt an verschiedene Positionen gebracht und da fotografiert. Dann gab es ein Projekt mit dem Lang-Lang-Flügel. Total irre, total irres Ding. Sieht aus wie aus einem James Bond-Film. Und verschiedene andere noch. Also da ist einiges entstanden bis jetzt.
Das heißt, du hast wenn wir nochmal auf diese Ursprungsfrage, dieses Jahr ging es los mit
Plattenaufnahme,
Recording, dann
Fotoding,
dann waren wir mit Bab auf Tour.
Dann waren wir mit Bab auf Tour. Danach habe ich noch einen Fotojob gehabt in Berlin. Dann von Bab bin ich direkt zu Pur und von Pur bin ich direkt zu Grönemeyer.
Also die größten Tourneen, die man so in Deutschland...
Ja, Pur auf Schalke, ne?
Ja. Und Grönemeyer, war das die Unplugged? Nee, das war noch nicht die Unplugged.
Doch.
Auch schon, okay.
Ja, die Unplugged-Geschichte jetzt.
Krass.
Cool. Ja. Witzigerweise war der Stefan Zobeleit bei mir letzte Woche.
Auch ein toller Fotograf.
Auch ein toller Fotograf.
Und der heißt der Gitarrist von Grönemeyer, für die, die ihn nicht kennen.
Genau.
Aber auch Fotograf, genau.
Toller Fotograf.
Toller Mensch, toller Musiker.
Auch jemanden, den du dann gut kennst von der Tour von Grönemeyer, ne?
Ja.
Wahrscheinlich.
Ich kenne die ganze Band gut, weil ich die mittlerweile alle fotografiert habe und auch im Porträt. Und ich jetzt für einige Touren da auch der offizielle Fotograf war, also der Tourfotograf.
Jetzt müssen wir natürlich die eine Story wirklich jetzt, wir haben es irgendwann schon mal angeschnitten, aber das ist so eine geile Bab-Geschichte, finde ich. Das, wie lange ist es her? Wann war Covid? Das muss 2021 oder gewesen.
22, glaube ich.
22. Wir waren auf Sommertour und hatten das neue Album, war released, Alles fließt heißt das Album. Und man hatte so in die Setliste, also man muss dazu sagen, Bab spielt so 4 Stunden lange Konzerte, so ungefähr, oder 3:15 waren wir irgendwie so gelandet. Das ist schon absurd, das sind irgendwie 30 Songs.
Das ist Wahnsinn.
Und natürlich viele ältere Songs, aber in dem Fall dann eben auch einige von dem neuen Album, die mussten halt rein. Und wir hatten, glaube ich, so ein paar im Frühjahr gespielt und dann gab es aber eine etwas neue Setliste und wir waren auf Sommertour. Und wo war das irgendwo? Bei Nürnberg auf so einem Schloss-Festival.
Burg Abendberg.
Ja, richtig, genau. Da hatte am Tag vorher, hatten, glaube ich, Bosshaus gespielt und wir sind dann morgens hin, haben Soundcheck oder aufgebaut. Und der Sönke, unser Schlagzeuger bei Bab, der jetzt auch gerade mit Gregor hier mit uns auf Tour ist, der hatte an dem Morgen in die Musikergruppe so reingeschrieben, ich bleib noch mal ein bisschen, da gibt es so ein Duschzimmer, wo man war mit Nadeln unterwegs, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, ich bleib noch mal da liegen. Wir hatten am Abend vorher in München gespielt, auf dem Tollwut, und ich habe mit dem Sönke noch nachts um 2 hatten wir noch ein Bier getrunken, es war ein geiler Gig, Tollwut, und er hat am Abend schon gesagt, ich weiß auch nicht, bin irgendwie nicht fit. Und dann morgens schrieb er in die Gruppe, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ich bleib mal noch mal liegen. Es ist okay, wenn ich nicht zum Soundcheck komme. So, ne? Ja, kein Problem, wenn man hat, ist ja alles eingespielt. Und dann hatte man dich gefragt, Carsten, kannst du mal beim Soundcheck ein bisschen Drums spielen? Einfach, damit wir die Signale schon haben, so wie man es halt so macht. Ja. Alles klar, dann war der Soundcheck durch, dann war es irgendwie 5 oder whatever, eine Stunde vor Einlass. Und dann ist irgendwann klar, der Sönke hat Covid. Und ist im Sack. Und ist so im Sack, dass er nicht spielen kann. Und wir wollten auch, glaube ich, oder alle wollten noch nicht das Risiko eingehen, dass da, wenn er mit auf die Bühne kommt. Und das ist jetzt dann so eine 3-Stunden-15-Show als Drummer auch physisch anstrengend.
Auf jeden Fall.
Also es gab eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder die Show wird abgesagt oder man findet einen Drummer, der die Show spielen kann. Mhm. Und ich erinnere mich an den Moment, dass wir in dieser Burg oben Backstage im Catering sitzen und es ist irgendwie 18 Uhr, die Show ist um 20 Uhr und der Wolfgang Niedecken und wir haben alle überlegt, was machen wir jetzt? Weil natürlich kennen wir ein paar gute Drummer, aber man ruft jetzt nicht irgendeinen Drummer an, der das Programm nicht kennt, der kann nicht in 2 Stunden jetzt sich hinsetzen und die Show spielen. Also egal wie gut du, was du für ein Drummer bist. Jetzt haben wir aber halt dich mit dabei, zwar nicht official als Drummer, sondern du bist die ganze Zeit auf der Bühne und machst die Gitarren. Aber du kennst natürlich alle Songs schon gehört und auch schon mal irgendwo gespielt vielleicht. Aber jetzt nicht alle. Also auch die neueren, die waren jetzt noch nicht so häufig auf der Setliste. Und dann hat der Wolfgang zu dir gesagt, Carsten, komm mal rein, so ungefähr. Wir haben jetzt folgende Situation. Entweder du spielst die Show oder wir sagen die Show ab. Und es war wirklich 18 Uhr und du stehst da so, fuck, ich hab dein Gesicht so gesehen. Okay. Und du hast irgendwie sowas gesagt wie, also absagen ist ja wohl keine Option. Ne? Ich muss, dann mache ich das jetzt wahrscheinlich. So irgendwie.
Und dann, wenn dir jemand so die Pistole auf die Brust setzt, hast du eigentlich keine Wahl.
Ja, und dann auch das Geilste war dann, dann kamst du zu mir und meinst so, ja, gibt es denn irgendwie einen Mitschnitt von den letzten Dingern irgendwie, dass ich mir das nochmal Notizen machen kann, reinhören kann. Du hast gesagt, ja, klar, ich habe hier eine Dropbox, das kann ich dir schicken, aber die ist halt 3:15 lang und du hast jetzt nur noch 1:50 übrig. So irgendwie. Das war ein Megadruck für dich irgendwie. Ich meine, muss man schon sagen, für alle anderen ist das so, ja klar, wir spielen eine Show. Aber für den Drummer vor allen Dingen ist es halt irgendwie. Und dann sind wir raus, du hast hier so ein paar Notizen gemacht, ne? Und dann sind wir raus und dann war eigentlich ab dem 3. Song, war klar, ey, das Ding läuft. Du hast so komplett Flucht nach vorne gemacht und keine Gefangenen gemacht, fett klar eingezählt, klare Fills gespielt und es war irgendwie für alle, auch für den Wolfgang, so geil. Weil es hätte auch schief gehen können, also nichts gegen dich, sondern überhaupt die Situation noch nie das ganze Set gespielt. Und es war einfach so mit Eiern gespielt und die Fans haben es natürlich gefeiert. So, der Wolfgang hat es ja dann noch anmoderiert, dass du jetzt das erste Mal Short Notice-mäßig da sitzt. Das wahrscheinlich für dich eine. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
Interessanterweise war ich heute ein bisschen aufgeregter vor dem Interview.
Für unseren Podcast?
Als vor dem Gig, ja, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe mich selber schon mal ein paar Mal so gefragt, habe ich eigentlich überhaupt noch Lampenfieber? Weil wenn du so lange unterwegs bist und so viel großen Bühnen stehst und so viel Adrenalin auch schon gehabt hast, da kann dich eigentlich nichts mehr so groß beeinflussen. Ja. Außerdem ist es meistens so, das Lampenfieber ist eigentlich was Tolles, aber in den meisten Fällen ist es auch ein Zeichen von Unsicherheit oder nicht hundertprozentig das Selbstbewusstsein und eigentlich so auch beim Fotografieren oder so, wenn da jetzt eine große Show ist, ich habe da nie das hinterfragt, kann ich das oder wird das oder klappt das, egal was das war, in den letzten 20 Jahren bin ich da überall mit einer guten Souveränität rangegangen. Und da war ich in dem Moment jetzt eigentlich gar nicht so aufgeregt, weil du hast gesagt, die meisten Songs kannte ich. Bei den anderen habe ich mir immer den Anfang und den Schluss schnell aufgeschrieben. Und ich glaube, Wolfgang hat ja irgendwann mal zwischendurch dann auf der Hälfte gesagt, er hat ganz vergessen, dass da jemand anders heute trommelt. Irgendwie. Ja. Und im Publikum hast du auch gemerkt, die haben das alle irgendwie als total besonderen Moment irgendwie wahrgenommen.
Du und hast dann vom Wolfgang im Nachhinein den sogenannten Arschretterorden verliehen bekommen, so ganz official. Gab es so ein kleines Bändel und so irgendwie, weil das.
Du das hast war einfach, größer. Nein, ich habe einen großen bekommen.
So ein, im Rahmen. Im genau. Wow. Richtig, hat er sich da Wolfgang sich richtig Mühe gemacht.
Herr Wolfgang ist ja eigentlich darstellender Künstler.
Auch. Genau, der macht das. Das ist nämlich schön, ne, weil du bist halt auch mit Künstlern, ich meine, Herbert Grönemeyer schätze ich ehrlich ein, Leute, die so ihre Crew so schätzen, also die auch so wissen wollen, dass die alle so zusammenbleiben. So, ne? Also den Leuten ist scheinbar auch wichtig, dass die Crew zusammenwächst, so wie so eine Family, ne? Ist ja bei uns auch, bei Gregor. Und das finde ich immer schön, das zu sehen, weil es gibt auch andere Beispiele. Ne? Es gibt ja viele Acts, wo man sich auswechselbar fühlt. Ne? Also man ist man immer auswechselbar, natürlich. Aber so ein bisschen ist es schon schön, wenn man merkt, okay, ich gehöre schon so ein bisschen zu einer Family und so man würde mich jetzt nicht einfach von heute auf morgen rauskicken. So, ne? Und ich glaube, das ist ja gerade bei Wolfgang ist es ja schon ewig, oder schon super lange so ein festes Team, ne, so wie ich das verstanden habe.
Das ist natürlich immer so, dass ein paar Leute auch wechseln müssen, weil einfach logistisch das zeitlich nicht anders geht. Mhm. Aber jetzt der Mixer Achim ist auch schon seit 2004, glaube ich, dabei. Also 21 Jahre. Peter Lichtmann ist auch schon lange dabei. Das bringt viel Ruhe, wenn du eine Konstante hast. So. Ja. Und das bringt für alle Beteiligten eine Sicherheit. Ja. Weil du weißt, du bist mit sympathischen Menschen unterwegs und du kannst dich fachlich drauf verlassen, dass alles funktioniert, dass die Leute harmonieren, dass es funktioniert. Und in den meisten Fällen, wenn jemand nicht kann, und ein Ersatz kommt, dann kannst du eigentlich sicher sein, dass der irgendwie ebenbürtig ist, in einer gewissen Art und Weise und da jetzt nicht irgendwie ein Wackelkandidat kommt.
Ja, das ist schön, weil wenn man jetzt von deiner Backliner-Tätigkeit spricht, das ist ja, Backliner ist ja eigentlich fast schon zu einfach, der Begriff so, ne? Weil es ist ja wirklich so, du kennst deine Leute halt gut, du kennst deine Künstler gut und du weißt eigentlich auch so, dadurch, dass du ja schon so in so einer familiären Struktur bist, du weißt auch, wie du denen so ein bisschen Rückhalt geben kannst, abgesehen von der reinen Tätigkeit, so, ne, als Backliner. Also du weißt schon, du weißt wahrscheinlich auch schon, wenn der sich heute mal nicht so gut fühlt oder wenn wenn irgendwas unsicher ist, egal was es ist, vielleicht ist es der Sound, vielleicht ist es irgendwie eine andere stressige Sache und jeder ist ja auch Mensch von, im mhm. Nebenberuf. Und dann ist es ja, dann weißt du wahrscheinlich auch relativ genau, was kann man dem Mensch jetzt mitgeben, dass er so ein bisschen wieder besser draufkommt. So, ne? Das ist auch ein bisschen so eine Sache von einem Backliner.
Also ja, in meinem Fall ist es so, dass ich zu den meisten halt auch ein privates Verhältnis habe und dadurch ein guter Austausch ist und man die Leute so gut kennt mittlerweile, dass man auch außerhalb des eigentlichen Events auf der Bühne eigentlich über die Leute Bescheid weiß und weiß, in welchem Moment die jetzt sich gerade befinden. Und das hilft natürlich total, klar. Ja. Jeder ist da anders, jeder hat einen anderen Background, jeder hat ein anderes Umfeld. Das hilft, um vorausschauend bestimmte Sachen von vornherein irgendwie auszuschalten.
Hast du das Gefühl, das ist super interessant, finde ich, weil wenn du jetzt zum Beispiel auch, du bist ja auch ein sehr guter Porträtfotograf, hast du das Gefühl, dass so diese Sensibilität, jemanden so zu sehen und auch so ein Gespür zu entwickeln, wann sich jemand unsicher fühlt, dass das da auch mit reinspielt, dass das dir da auch hilft, wenn du jemanden vor der Kamera hast?
Es kommt jetzt drauf an. Wenn es jetzt ein persönliches Porträt ist, also 1:1, dann muss derjenige mir vertrauen. Ja. Anders funktioniert das nicht.
Weil er dich kennt oder weil du schnell das Gefühl aufbaust, dass er dir vertrauen kann?
Wenn er mich kennt, länger, umso besser. Ja. Dann wird es vielleicht auch im Hinterkopf gar nicht mehr so eine Rolle spielen. Wenn ich denjenigen nicht kenne, wie zum Beispiel diesen Jürg Bewing, wo ich gesagt habe, ey, ich habe eine Idee, lass mal runtergehen. Die machen hier oben noch ein bisschen rum. Ich mache ein paar Porträts von dir. Ja. Da muss dann relativ schnell ein Vertrauen entstehen irgendwie. Ja. Entweder kommunikativ, verbal oder man zeigt was. Da hast du nicht viel Zeit. Da musst du einen guten Eindruck von vornherein machen als Typ, als Person. Und weil in dem Moment die Leute ja was von sich preisgeben, was dann stehen bleibt, da wird halt die Sekunde angehalten und der Moment, und der sollte möglichst höflich sein, sag ich mal. Es ist ganz leicht, jemanden irgendwie nicht gut aussehen zu lassen. Ja.
Hast du da irgendeine, also es ist ein bisschen nerdy so, ne, aber was mich interessiert, hast du da irgendwie, es gibt diesen tollen Moment von Henri Bresson, so ein berühmter Fotograf aus Frankreich, der auch ein berühmter Porträtfotograf war, und der hat irgendwo in einem Interview, ich habe ein Buch über ihn gelesen, und dann hat, ich weiß nicht, wen er fotografiert hat, ich glaube, es war ein darstellender Künstler. Auf jeden Fall war er bei ihm zu Hause und er hat gemeint, so, ja, setz ich mal dahin, ich mache jetzt kurz ein paar Testshots, guck mal, wie das Licht ist, ich mache einfach mal, ja, ganz gut und so, ach ja, und das hast du auch gemalt, ja, schön, zack, zack, puff, und ja, ich guck mal, vielleicht warten wir noch ein bisschen auf ein besseres Licht, aber ist eigentlich schon ganz gut, nochmal ein Bild, zack. Und dann irgendwann hat er gemeint, so, ja, alles klar. Und dann fragte dann der Künstler, wann fangen wir denn jetzt dann an mit dem Shoot? Und er so, ist schon vorbei. Ich habe schon meine Shots, weil er halt so irgendwie so ihm das Gefühl gegeben hat, so, ja, ich stelle jetzt mal die Kamera ein, das ist nicht wichtig. Also es war für ihn so eine Art Taktik dann in dem Moment, aber vielleicht auch unbewusst, ne, weil er das einfach schon so lange macht.
Gibt es und funktioniert Gott sei Dank bei mir auch oft. Also habe ich selber schon gut so anwenden können, dass eigentlich in dem Vorgespräch sozusagen im Intro schon das meiste passiert, weil die vielleicht dann auch ungezwungener sind. Und aber es kommt total auf den Menschen drauf an, auf die Person. Also manche bieten dir so viel an, dass du gar nicht hinterherkommst irgendwie. Mhm. Dann hast du so viel, dass du mit der Auswahl Probleme kriegst. Ja. Und bei manchen muss man dann halt wirklich gezielt nachhelfen, die halt in dem Moment dann mit sich selbst irgendwie ein bisschen im Weg stehen. Aber das kriegt man eigentlich auch hin, weil meistens ist da ein Vertrauen da.
Irgendwie. Wenn du jetzt eine Fotoauswahl machst, du machst ein Shooting digital, sind wir unterwegs, das heißt, man kann irgendwie tausende Bilder machen. Sortierst du aus, weil du das Gefühl hast, das möchte ich der oder demjenigen nicht zeigen. Ich meine jetzt sowas wie Doppelkinn oder Falten oder irgendeine vielleicht unvorteilhafte Position. Ich sage es deswegen, weil ich habe manchmal das Gefühl, man kriegt von irgendwelchen Fotografen dann so die, da sind Dinge drauf, wo du denkst, ich hätte das jetzt nicht mit dazugelegt, das Bild, weil ich schon weiß, der oder diejenige, meiner Meinung nach, wird sich da nicht wohlfühlen, ja. Wohlfühlen mit ja. dem Bild. Dann, ich würde sowas löschen und nur die Sachen rausgeben. Machst du das auch? Oder so auch so?
Ich lösche nicht mehr, prinzipiell nicht in der Kamera und auch nicht auf der Festplatte. Also es sei denn, es ist jetzt 10-mal das gleiche Motiv, dann bringt es nicht viel, das zu behalten. Aber da hatte ich mal ein Beispiel auch bei Bab. Ich hatte die Kamera in einen Modus gestellt, der eigentlich nicht passend war, sodass die eigentlich falsch belichtete Bilder gemacht hat. Mhm. Und eins von diesen falsch belichteten Bildern hatte aber so einen krassen Vibe und so eine Energie und so eine Dynamik. Ich hätte das auf der Kamera eigentlich gelöscht als nicht brauchbar. Und ich habe mir das dann groß gemacht und dann habe ich es in...
Erst gesehen.
Genau, und danach habe ich es dann groß ausbelichten lassen, in quasi, weiß nicht, einen Meter mal noch was und mit Acryl. Und das ist einfach ein Wahnsinns-Shot gewesen, obwohl es einfach technisch
ein Fehler war.
Ja. Ja. Insofern sortiere ich da so nicht mehr aus. Mir ist am wichtigsten, aber es kommt auch immer aufs Motiv drauf an, wenn es jetzt Live-Fotos sind, dann muss halt irgendwie eine Dynamik oder was Spektakuläres da sein. Also eigentlich muss, denke ich, wenn es jetzt Live-Fotos sind, der Betrachter das Bild hören können. Mhm. Wenn da jetzt was extrem Unhöfliches bei wäre, was jetzt denjenigen vielleicht bloßstellt oder irgendwie unvorteilhaft erscheinen lässt, müsste man abwägen, was stärker ist irgendwie. Mhm. Aber ja...
Aber es gibt ja auch so Leute, die zum Beispiel sehr stark Clarity reindrehen oder so, wo dann Gesichtszüge
da muss man sehr vorsichtig
mit alt wirken, ja, ne? Wo jemand krassere Falten bekommt. Das ist eine bestimmte Bildsprache, die kann reizvoll sein. Aber gerade bei weiblichen Charakteren, oder vielleicht noch nicht mal, ist eigentlich egal, aber wo man so denkt, okay, das ist jetzt vielleicht eine künstlerische Idee, aber die Person sieht eigentlich nicht so aus.
So. Ist, ja... Na klar, so ist es auch mal passiert, dass ich, glaube, zwei Platten für Joachim Witt fotografiert habe, bei dem ich eigentlich getrommelt habe, lange im Studio und live. Und ich bei irgendeiner Gelegenheit den mir einfach geschnappt habe und mal vor so eine Strukturwand gestellt habe und ein paar Porträts gemacht habe. Die fand er so stark und die waren ein bisschen überzeichnet. Mhm. Also die waren schwarz-weiß und sehr krass im Kontrast, ziemlich hart, aber sehr ausdrucksstark. Und da war ein Foto dabei, das hat ihn so geflasht, da hat er gesagt, du machst jetzt das nächste Cover. So ist die Entscheidung einfach gefallen. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Also es kann, manchmal ist so ein überzeichnetes Bild auch interessant und bei einer Frau sicherlich nicht, beim Mann schon eher. Gibt einen tollen Fotografen, Lee Jeffries heißt er, glaube ich. Der ist so der Haus- und Hoffotograf von Metallica momentan. Mhm. Also, wenn ihr da Bilder seht, empfehle ich unbedingt mal zu gucken. Lee Jeffries auf Facebook oder Instagram. Der macht unfassbar gute Bilder live von der Band, aber auch Porträts. Mhm. Und die Porträts sind alle überzeichnet, sehr mit Weitwinkel ran, also sehr verzerrt teilweise die Gesichter und sehr hart im Kontrast. Und ich, also man könnte sagen, an der einen oder anderen Stelle fast unhöflich, aber total interessant. Mhm. So wie es eigentlich auch so Anton Corbijn zum Beispiel gemacht hat, wobei der das immer auf der analogen Seite gemacht hat. Ganz harte Schatten und harte Kontraste, wenig Grautöne.
Weil ich finde es immer so spannend, wenn man Bilder, gerade natürlich jetzt auch von, wenn wir selber auf der Bühne stehen, dann kriegt man Bilder. Ich finde es immer geil, wenn die irgendwie so eine konkrete eigene Bildsprache haben. Und es gibt zum Beispiel den Charlie Spieker, den kennst du ja auch. Mhm. Der ganz viel so fischaugenmäßig macht und auch ganz nah teilweise rangeht von unten. Und das ist dann immer sofort auch, oder der macht auch ganz viel, wenn so Nebel ist, versucht der so Momente, wo, und dann oder er macht das in der Nachbearbeitung so, dass also deutlich dann harte Schatten entstehen und so, teilweise auch über Gesichter und so. Das ist dann eher wie ein Kunstwerk als wie ein normales Live-Foto. So. Also ich finde das einfach geil, wenn ein Fotograf so damit umgeht.
Also es gibt einen anderen wirklich großen und großartigen Fotografen, groß auch im Sinne von seiner Körpergröße, Ralf Lahmann, der halt sich auf dieses ganze Live-Geschehen extremst spezialisiert hat. Und ich habe auch Sachen fotografiert, die der fotografiert hat gleichzeitig und bin ihm aber nicht im Wege, weil er eher eine technische Art hat, einen technischen Blickwinkel und auch einen Style, der eher aus meiner Sicht technisch ist und ich eher die emotionale Seite betreue da. Mhm. Also ich möchte immer irgendwie, dass ein Bild, wo Personen drauf sind, irgendwas ausdrücken. Eine Freude, eine Trauer, eine Wut, eine Coolness, irgendwas Emotionales, was beim Betrachter unbewusst vielleicht irgendwie einen kleinen Anstoß gibt im Hinterkopf.
Absolut. Wir sind weit weg von, weil beim letzten Mal haben wir so ein bisschen über AI geredet, auch über Fotos und so weiter. Und über das, was wir gerade reden, das ist so weit weg von diesen AI-generierten Dingen, die man
noch
so ab
und leider.
Ja, genau. Aber das, diese persönliche Note darin, ne? Wenn du gerade selber sagst, ich bin eher von der emotionalen Seite, würde ich komplett unterschreiben. Das, was ich von dir kenne, ist genauso. Und das ist auch das, was ich so geil finde bei Bildern. Genau wie bei einer menschlichen Stimme, wie bei einem Instrument. Man hört eigentlich den Charakter meistens raus von demjenigen irgendwie.
Ja, eben. Also beim Schlagzeug ist es bei mir auch so. Ich bin eher der emotionale Schlagzeuger als der statische, perfekte, die Drummaschinen. Also das muss immer irgendwie auch einen Vibe haben. So.
Absolut.
Ja. Eigentlich müsste man dich dreimal einladen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, wir sind nämlich, es gibt es so krass, wir haben auch noch gar nicht diese ganzen
An der Oberfläche gekratzt,
es gibt so ein paar Insider-Sachen. Carsten und ich sitzen häufig im Nightliner auch dann abends noch zusammen bei einem Gläschen und teilen Geschichten. Und du hast ja echt sau viel erlebt in verschiedensten Bereichen. Aber auch hier auch Dinge, die man vielleicht gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit erzählt.
Ah ja, Anekdoten gibt es viel. Also die Geschichte mit Bab zum Beispiel, die war, ich glaube, das Vertrauen von Wolfgang war diesbezüglich eigentlich da für den Moment, als ich da gespielt habe. Weil ich schon mal, 10 Jahre da oder ein paar Jahre davor, als Jürgen Zöller noch Schlagzeuger war, bei einer Tour als Sub mitgefahren bin. Weil am Anfang der Tour oder bei den Proben sich herausgestellt hat, dass er ein Handicap hatte am Arm, irgendein Nervenleiden, was ihn irgendwie extremst beeinflusst hat und er nicht wusste, ob er überhaupt spielen kann. Das wiederum hat sich natürlich dann im Kopf bei ihm festgesetzt und zu zusätzlichen Spannungen geführt. Und dann hat Wolfgang irgendwie, oder Micha hat dann mich empfohlen, weil der mich kannte durch Joachim Witt, und hat dann Wolfgang gesagt, ja, ruft da den Carsten an, der ist ja eh da und kennt alles. Ja. Und dann bin ich damals schon fast eine ganze Tour einfach mitgefahren als Sub-Musiker für Jürgen irgendwie. Gott sei Dank hat er sich dann wieder gefangen und hat die Tour gut spielen können.
Ist geil, das ist so, wenn ich mir überlege, wie früher, als ich Konsument war und auf Gigs gegangen bin als Zuschauer, da war mir das gar nicht bewusst, was das für ein, was da links und rechts und hinter der Bühne noch alles überhaupt so passiert. Und weil das alles ineinander spielt, dass der Gig dann so stattfindet, wie er stattfindet.
Aber im Optimalfall soll das ja auch im Hintergrund bleiben.
Ja, genau. Mhm. Und ich finde das total faszinierend, diese ganze Welt. Und ich sehe es übrigens auch so, wir sind eigentlich eine Family. Ne? Also ich meine, vielleicht von außen sieht es manchmal so aus, sind die Typen auf der Bühne und alles andere ist Beiwerk. Ja. Für mich ist es so, ich sehe, meine Aufgabe ist genau das Gleiche wie das, was der Tontechniker macht und der Backliner. Wir sind alle ein Ding Und ich empfinde es dann auch eine geile Tour, wenn man dann gemeinsam auch isst und trinkt und abends noch abhängt. Das ist dann so, dann ist es für mich so ein stimmiges Ding. Ich finde es irgendwie blöd, wenn es manchmal so groß wird, dass man dann, ich weiß gar nicht, wie der Koch mit Namen heißt. Oder wie heißt nochmal unser Systema? So, ich finde es geil, wenn man, wenn das auf einem Ding ist, wenn wir alle auf einem Level sind und dann die Show funktioniert und dann auch alle das Gefühl haben, boah, war das jetzt heute eine geile Show. So.
Aber selbst da ist es, also wenn man jetzt das so groß macht, wir hatten ja mit Herbert auch riesengroße Touren mit 150 Mann Crew irgendwie. Und selbst da hat er am Anfang eine kleine Ansprache gehalten zu allen und hat wirklich sich versucht, mal kurz mit dem Blickkontakt mit jedem zu connecten und gesagt, ey, ich kann mir nicht alle Namen merken, aber ich habe euch, ich sehe euch und ich weiß, dass ihr da seid und ich freue mich, dass ihr da seid. Und im aktuellen Fall zum Beispiel jetzt bei der Unplugged-Tour, Unplugged 2, war es ihm ein großer Wunsch, dass wir die der Inner Circle, die Crew direkt an der Bühne halt einen Anzug tragen und entsprechend gedresst sind.
Ach, krass.
Okay. Ja, und da einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja?
Wow. Also.
Geil, ja. Gehört auch.
Die Wahrnehmung ist dann auch entsprechend da.
Genau.
Und sagt, ey, das gehört hier mit an den Tisch und dann sollen die auch vernünftiges Besteck haben, ja.
Ja, es wird, glaube ich, von außen auch oft unterschätzt, was der Beruf so macht. Also ich hab bei Gregor haben wir jetzt keine Backliner, aber ich kenne es von anderen Acts, wo ich mit dem Olaf, zum Beispiel Olaf Broders, zusammengearbeitet habe. Oder mit dem, wie heißt der, ich kenne ihn nur unter dem Namen Locke.
Ja.
Kennst du bestimmt auch.
Ralf.
Ralf, genau. Was diese Menschen für eine Verantwortung haben. Ne? Also der hat ja eigentlich, der hat so krass auf dem Schirm, welche Gitarre er jetzt wie gestimmt, mit welchem Capo wo rausbringen muss. Das ist dann so wirklich, gerade jetzt bei Künstlern, wo es so schnell gehen muss, so, ne? Das ist eine krasse Verantwortung. Ne? So, das kriegt man von außen, glaube ich, oft nicht so mit. Ja, der bringt halt eine Gitarre und der Künstler macht den Rest. Aber die bringen ja oft eine Gitarre so präpariert auf die Bühne, dass da alles stimmt und das kann sofort weitergehen. Ja. Ich glaube, das kriegen manche von außen gar nicht so direkt mit, was das für ein Handwerk und für ein organisatorisches, was das für ein Job eigentlich ist. So.
Ehrlich gesagt, mich würde das auch reizen. Ich glaube, ich hätte auch mal Bock, das zu machen. Weil
ja, bei mir war es ja so, das Schlagzeug hat mich technisch irgendwann nicht mehr interessiert. Technisch, also musikalisch schon.
Ja.
Aber die Evolution ist da auch stehen geblieben. Und da ich von Anfang an irgendwie mich mit diesen ganzen Studiosachen auch auseinandergesetzt habe und mit der ganzen MIDI-Materie und alles, was dazu gehört, also dieses Gitarre rausbringen ist natürlich so ein bisschen metaphorisch jetzt gemeint. Ja. Das sind ja teilweise wirklich sehr komplexe Geschichten. Und wenn es jetzt auch um Keyboards geht oder so, jetzt der Keyboarder von Herbert Grönemeyer, Alfred Kritzer, der hat da auch ein sehr technisch anspruchsvolles System und das nochmal doppelt. Also falls eins nicht mehr spielt, dass das andere weiterspielt. Und das haben wir bei Herbert auch, sind auch ein sehr anspruchsvolles System. Und das braucht unwahrscheinlich viel Vorbereitungszeit und ist so diffizil in vielen Punkten, dass du, ich sag jetzt mal, in so einer Gefechtssituation auf der Bühne laut ein Song läuft, also der Zug fährt und unstoppable, du keine Chance hast, irgendwas zu fixen oder zu sagen, stopp mal kurz, ich muss mal kurz was justieren hier oder sowas. Gab es durchaus auch schon die Momente in irgendeiner Form vor Jahren, aber das war dann eher eine Anekdote irgendwie. Aber sag jetzt mal, heutzutage sind die ganzen Produktionen natürlich auch teilweise auf Timecode, weil sehr viel Video mitläuft, weil Pyro mitläuft, weil sich oben irgendwie über dir, über Kopf irgendwas bewegt. Und das kannst du nicht einfach so anhalten. Das muss einfach, wenn da jemand auf Play drückt, dann rollt das Ding irgendwie.
Ja. Ne? Hattest du immer einen Moment, wo du auf der Bühne genauso ein Problem lösen musstest und dachtest, okay, ich muss jetzt gerade mal echt cool bleiben, jetzt wird's haarig. Hattest du mal sowas?
Ja, das gab's. Das ist auch ein Lernprozess. Mittlerweile Hast du halt solche Momente gehabt, früher mal, die dann dich vorausschauenderweise dazu bringen, das zu, im Vorfeld zu eliminieren? Einfach irgendwelche Stecker, die halt irgendwie nicht funktionieren oder wo du Gefahrenquellen schon im Vorfeld ausschließen kannst. Ja. Was du aber vorher nicht wusstest, weil du die Erfahrung nicht hattest. Irgendwie gab es, klar, irgendjemand aus dem Paddleboard einen Stecker rausgetreten hat, einen Gitarrist oder so. Ja. Oder,
hast du da so eine Art Mantra, wo du so sagst, oder bist du gehst einfach hoch und reagierst, lässt deine Erfahrung den Rest machen? Oder gibt es für dich da irgendwie sowas, wo du dich beruhigen kannst in dem Moment? Oder?
Nee, das wäre ja, dann würde ich ja den Kopf ins Sand stecken. Nein. Man muss eigentlich jederzeit wissen, an welcher Position sich gerade was befindet, also welches Instrument, welcher Verstärker wie gerade spielt irgendwie. Ja. Welches Keyboard-Preset gerade benutzt wird. Du musst quasi mitspielen die ganze Zeit.
Du denkst die ganze Zeit mit. Ja. Und du machst ja nicht nur Gitarren, du machst ja auch diese ganze extrem komplexe MIDI-Timecode-Welt von den Keys. Ne? Und Drums machst du dann auch.
Als Backliner?
Ja.
Sehr selten.
Ach okay, das ist ja witzig.
Hatte ich am Anfang schon gesagt.
Ja, war mal
schon.
Ah, ja, stimmt, das habe ich gar nicht, okay.
Aber nicht, weil es mich nicht reizt oder so. Die Jobs sind meistens schon vergeben.
Verstehe.
An sehr gute Kollegen. Und ich beobachte das auch und freue mich total, wie toll die das machen. Teilweise vielleicht sogar besser, als ich es machen würde, ich weiß es nicht. Aber ich fühle mich in der richtig technischen Welt dann noch einen Tick wohler irgendwie. Also mich reizen dann wirklich so Sachen. Und mir macht auch die Arbeit im Vorfeld Spaß, vor den Proben Dinge vorzubereiten und einzustellen, ein Setup zu machen. Das fängt ja weit, weit vor irgendeiner Probe, vor irgendeiner Tour an.
Also dir macht es schon Spaß. Also dir macht es Spaß, diese komplexe Herausforderung auch anzunehmen und zu sagen, ich knie mich da jetzt rein und will das komplette System verstehen. Also das ist nicht einfach nur so, dass du sagst, ich mache das halt jetzt, weil es mein Job ist, sondern das interessiert dich dann auch alles.
Es wäre doof zu sagen, ich mache das eine Zeit lang, dann langweilt es mich, dann muss ich was anderes machen, weil so ist es nicht. Es ist eher so, dass die Welt so viele Sachen parat hält und mein Interesse so breit gefächert ist, dass ich einfach das wissen will, wie das funktioniert. Ja? Also ich will wissen, wie die Kamera funktioniert. Ich will wissen, wie der Schlagzeuger das gespielt hat. Ich höre das, aber wenn ich das sehe, alles klar. Ich will wissen, wie die Systeme in der Keyboard- und Gitarrenwelt hat so eine riesen Evolution stattgefunden, wisst ihr ja selber. Bis hin zur Miniaturisierung teilweise. Das interessiert mich einfach alles.
Ja, cool. Deswegen, du hast aber heute mal einen Tag, wo du einfach mal zugucken darfst.
Ja, du bist nämlich heute eigentlich zu Besuch zum Meile-Konzert. Ich habe das Gefühl, wir können ewig weiterreden über das Thema. Und wahrscheinlich ist es nicht das letzte Mal, das würde ich einladen. Wir sind jetzt schon weit über unsere normalen Zeit hinaus und müssen jetzt eine Kleinigkeit essen und ein Getränk nehmen. Und dann müssen wir uns auch noch die Bühnenkleidung anwerfen.
Anlegen.
Geil, Carsten, dass du mal so ein bisschen uns hast einblicken lassen in dein Ding. Und ich habe das Gefühl, wir haben nur von so die drei Bereiche nur so angeschnitten irgendwie. Aber checkt ihr doch mal aus, Carsten Klick. Fotos, man findet dich ja auch auf Social Media mit deiner Fotografie.
Ah, sehr, sehr, sehr,
sehr spartanisch.
Stiefmütterlich. Das ist ein Punkt, der mir überhaupt nicht liegt. Selbstdarstellung und Marketing.
Ja, haben wir auch so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, dass du da, dass das gar nicht so nach außen.
Es ist auch zeitlich intensiv irgendwie. Ja. Und da am Start zu bleiben, ist auch immer wirklich echt eine Aufgabe.
Und jetzt geht ihr auf Tour mit Toni Kral. Wann ist das?
Genau. Wir haben jetzt demnächst Proben und das fängt im November an, geht über den Dezember bis Ende Januar.
Genau. Da kann man dich sehen auf der Bühne als Drummer.
Genau, das spiele ich.
Und dann ist auch schon wieder Grönemeyer Tour im Frühjahr für euch.
Im Februar, direkt im Anschluss daran.
Genau. Ja. Da wird man nicht, das sind das große Hallen, wo ihr spielt, sieht man dich dann auf der Side Stage wahrscheinlich
etwas. Nee, ist Mittelbühne.
Ah, noch besser. Ja, geil. Da wird man dich also auch mal sehen.
Na, ich hoffe nicht, weil wir wollen ja dezent im Hintergrund bleiben.
Ja, aber die geneigten Zuhörer von uns, die werden da ein Auge auf dich haben wahrscheinlich. Und dann ist auch schon mal wieder irgendwie mit der Bab und so. Also es wird nicht langweilig bei dir scheinbar. Geil, danke, dass du da warst.
Gerne, ich danke für die Einladung und wünsche euch ein schönes Konzert heute.
Danke, danke.
Dankeschön, dir viel Spaß heute. Und ja, wir sehen uns bestimmt hier oder da.
In diesem Sinne.
Tschüss. Wiedersehen, hören, ciao.
Au, au, au.